Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff. Kryptowährungen und die dahinterliegende Technologie sind wahnsinnig spannende, aber auch wahnsinnig komplexe Themen. Ein besonderer Aspekt im Umgang ist damit die Eigenverantwortlichkeit, die sich oft ganz schön herausfordernd anfühlen kann. Erst recht in Krisensituationen, denn in so einer befindet sich die Kryptowelt momentan. Und wer tatsächlich in Krypto investiert hat, wird in den letzten Jahren eine echte emotionale Achterbahn durchlaufen haben. Und deshalb habe ich für diese Folge Elisa Albrecht, Gründerin von FAM Capital, eingeladen, um mir die aktuelle Situation, die Auswirkungen davon und die Zukunft von Krypto erklären zu lassen. Und wir besprechen, wie man rationale Entscheidungen trifft, wenn die Investmentwelt komplett Kopf steht. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Elisa.
Hallo liebe Anissa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Kannst du einmal ganz kurz erklären, was so in den letzten circa 2 Jahren mit der Kryptobranche passiert ist, was da abgegangen ist?
Ja, das waren wieder sehr turbulente Zeiten. Wenn man schon länger in Krypto ist, ist es überrascht es einen alles nicht mehr. Aber okay. Wenn man relativ frisch dazugekommen ist, dann ist es natürlich alles schon ganz schön wild. Wir haben Ende 2020 haben wir gesehen, dass die Kryptokurse wieder ansteigen und da ist zum Beispiel Bitcoin lag Ende 2020 bei ungefähr 30.000 Euro, was auch schon viel war zu dem Zeitpunkt, ist dann 21 bis auf knapp 60.000 Euro gestiegen und im letzten Jahr auch ja all das beziehungsweise noch mehr wieder runtergegangen. Und das ist natürlich irgendwie ein Asset, das sich verdoppelt, also eine Geldanlage, die sich verdoppelt innerhalb von ein paar Monaten und danach auch wieder in die andere Richtung zurückschießt, ist schon scary, wenn man das alles noch nicht gewohnt ist. Genau, langfristig ist es trotzdem so, dass die Tendenz natürlich steigend ist, gerade bei den großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Aber durch die große Aufmerksamkeit, durch die mediale Aufmerksamkeit, ist einfach, ja, es ist 2021 wesentlich mehr Geld in den Markt geflossen und damit natürlich auch mehr, ja, Menschen, die irgendwie versuchen, von dem System zu profitieren, das System zu tricken, irgendwie Scams, all diese Dinge, da haben wir etliche Modelle von gesehen, die gerade, wenn man neu in dem Bereich ist, super scary sind und einen total verunsichern und dann letzten Endes auch das, was so die allgemeine oder die öffentliche Meinung häufig ist, Mensch, Bitcoin, das ist doch alles Betrug und alles shady und das kommt aus dem Darknet und damit kann man Drogen kaufen. Das hat das natürlich sehr angefeuert, diese negativen Stimmen und diese Unsicherheit wieder bei den Anlegern zurückgebracht. Und das ist, ich glaube, das ist echt schwierig. Also ich glaube, parallel zu Krypto lernen muss man noch so ein Resilienztraining machen, damit man das alles irgendwie durchhält.
Das negative Highlight von dieser Phase war ja der Moment, als Sam Bankman-Fried, Gründer einer der größten Kryptobörsen, tatsächlich verhaftet worden ist. Was ist da passiert und was wirft das für ein Licht auf die Kryptowelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat auch mich total überrascht. Ich dachte auch, Sam Bankman-Fried, in der Branche wird er ja immer SBF genannt und war wirklich fast so ein Celebrity, der etwas luschig wirkende Typ in verwaschenen T-Shirts, der am MIT studiert hat und auf seinen Beanbags in seinem Office schläft, wo auch die New York Times einen großen Artikel drüber gebracht hat und der angeblich große philanthropische Themen vor sich hatte. Der war auch für uns irgendwo, für uns als Krypto-OGs, Original Gangster oder Enthusiasten oder wie auch immer man sich nennt, war der wirklich eine Größe. Und die Tatsache, dass der wissentlich und willentlich so viel Geld veruntreut hat, die war schon sehr bitter und sehr enttäuschend. Das ist der menschliche Teil, der uns alle irgendwo kalt erwischt hat. Der andere Teil ist aber, dass letzten Endes das, was Sam Bankman-Fried gemacht hat, nämlich dieses Unternehmen, wo du und ich Geld einzahlen, wir überweisen da 100 Euro hin, um dann von diesen 100 Euro irgendwie einen Anteil Bitcoin kaufen zu können oder Ethereum oder was auch immer, das ist ein zentralisiertes Unternehmen. Das ist letzten Endes wie ein Broker. Das ist wie all das, was wir kennen. Und dieser Betrug oder Scam, den er über im Prinzip Jahre da durchgezogen hat, der war auch nur möglich, weil es eben in den alten Strukturen wirklich alles auf ihn als Person, als Geschäftsführer zugeschnitten war. Weil er entscheiden konnte, wer kann in meine Bücher gucken, wie kann ich meine Zahlen schönen und irgendwie pimpen. Und das sind gerade die Dinge, die eigentlichen Krypto-Anwendungen, die auch das dezentrale Finanzwesen, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, gerade bekämpfen und aushebeln wollen. Und das ist genau das, was wir alle nicht wollen, wo wir sagen, deswegen kommen wir immer wieder in die Situation, weil Menschen gierig sind und schwach und sich bereichern, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Insofern sehe ich diese ganze FTX, diesen ganzen FTX-Skandal, also den Skandal um das Unternehmen von Sam Bankman-Fried, nicht als Bestätigung dafür, dass die Kryptowelt korrupt ist oder dass da so viel Böses passiert, sondern gerade als Argument dafür, dass wir dezentrale Systeme brauchen, wo nicht einzelne Menschen entscheiden können oder manipulieren können.
Ja, zusätzlich kriselt es ja auch in der klassischen Bankenwelt momentan total. Da kommt ein Skandal oder eine Pleite nach der nächsten um die Ecke. Eigentlich ist das ja eine spannende Zeit, wenn neues Finanzsystem, altes Finanzsystem sich, ja, also wenn beide kriseln, wenn es vielleicht eine Umbruchssituation ist. Eigentlich könnte ja aus der Situation eine Menge Veränderungen hervorgehen, oder?
Genau. Das ist auch wirklich das, was ich mir erhoffe, wo ich glaube, dass die Menschen, dass wir alle letzten Endes uns jetzt wirklich überlegen wollen, wo wollen wir dabei sein oder was sind die richtigen Systeme für uns, dass das traditionelle Finanzsystem letzten Endes irgendwo hinkt, dass es nicht sein kann, dass die Silicon Valley Bank insolvent geht und ein paar Stunden vorher noch die Manager ihre Jahresboni ausgezahlt bekommen haben. Nicht, dass die ihre Boni nicht verdient hätten, um Gottes Willen. Aber es ist einfach, wenn es darum geht, dass die Existenzgrundlage von Menschen gefährdet ist, dann ist es vielleicht nicht der Zeitpunkt, an dem Banker große Boni ausgeschüttet bekommen sollten. Und insofern glaube ich, ist das wirklich auch für uns alle die Frage, wie soll es weitergehen? Und welche Systeme wollen wir unterstützen und supporten? Einfach auch mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Möglichkeiten, wie klein auch immer die sein wollen. Also wenn wir alle sagen, wir interessieren uns ein Stück weit für Krypto, wir fangen an, kleinere Investments zu machen, wir wissen, wie das funktioniert, das übt Druck auf unser traditionelles Finanzwesen aus. Und in meinen Augen, oder es ist meine Hoffnung, dass das wirklich was verändern kann, dass die Banken sehen, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es bisher gelaufen ist.
Da sind wir ja total schon beim Stichwort Eigenverantwortung. Wenn man möchte, dass sich das System ändert oder dass es Alternativen gibt, muss man sich ein bisschen selber damit beschäftigen. Medial wird aber die Kryptobranche, wie du schon gesagt hast, als relativ sketchy dargestellt. Die Skandale überwiegen irgendwie in der Berichterstattung. Was wünschst du dir oder was forderst du denn, dass man so ein bisschen anders an dieses Thema herangeführt wird oder wie dieses Thema vielleicht auch anders behandelt werden sollte?
Ja, ich glaube, der Journalismus ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber auch der Journalismus und auch die Politiker funktionieren nicht ohne uns Menschen oder ohne uns Bürger. Wir können nicht über die Regierung schimpfen und nicht wählen gehen. Also wir müssen uns letzten Endes selber alle in irgendeiner Form einbringen und uns entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen und wie soll unser aller Zukunft aussehen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir wirklich alle im Einzelnen und im Kleinen anfangen können. Wie du gesagt hast, das Thema Eigenverantwortung ist ein Riesenthema. Letzten Endes dadurch, dass du durch Krypto, durch die Blockchain-Technologie und die ganzen Krypto-Assets die Möglichkeit hast, deine eigene Bank zu sein, dass du nicht mehr auf diesen Mittelsmann angewiesen bist, dass ich dir jetzt sofort Bitcoin schicken könnte und das wäre innerhalb von kürzester Zeit bei dir und wir bräuchten nicht diesen Mittelsmann. Wir müssten nicht über deine und über meine Hausbank gehen, sondern würden das wirklich echt peer-to-peer sozusagen machen. Die gibt uns natürlich auch viel Verantwortung, weil dann haben du und ich unsere Kohle zu Hause rumliegen und normalerweise hat man ja nur irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Euro, was man sich gerade vom Bankautomat geholt hat. Das ist eine neue Art der Verantwortung und letzten Endes natürlich auch zu wissen, wo investiert man jetzt, wenn man es nicht als, wenn wir es nicht wirklich als Währung sehen, womit wir im Alltag unseren Kaffee oder unsere Brötchen bezahlen, sondern wenn wir es als Anlage sehen langfristig, dann ist es natürlich die Frage, wo gehen wir hin? Und auch da sind wir in gewisser Form so erzogen worden, dass wir eigentlich zu unserem Bankberater gehen und der sagt uns, was man jetzt irgendwie, wo man anlegen soll und was das High-Risk-Modell ist, was so mittel ist und was irgendwie ganz safe ist. Und dann überlegen wir uns, was am besten zu uns passt und dann glauben wir dem. Und diese Eigenverantwortung auf einmal zu überlegen, welche Assets sind jetzt für mich die richtigen und wie langfristig sehe ich das und kann ich damit leben, dass es keine Garantie gibt, dass die auch in 2 oder 3 Jahren noch da sind. Auch bei Banken, auch bei bei Anlagen, bei klassischen Anlagen wie Aktien oder so, haben wir die Garantie nicht. Aber es fühlt sich immer noch sehr viel mehr so an, weil wir wissen, da steht das Unternehmen hinter. Wenn ich in Apple investiere, dann weiß ich, ach ja, hier, die Dinge, die ich in den Ohren habe, die gehören dazu. Das gibt mir irgendwie eine gewisse Sicherheit. Die ist natürlich auch nicht absolut, aber sie ist natürlich, muss man auch immer noch sagen, viel, viel höher als bei Krypto.
Das klingt jetzt ziemlich so, als würde die Auseinandersetzung mit Krypto oder auch das Investment in Krypto so ein bisschen zuspitzen, was man eh für eine Einstellung gegenüber Geld hat oder Stichwort auch Money Mindset, an was glaube ich, was sind meine Glaubenssätze, was sind vielleicht auch meine Ängste. Das ist ja total spannend. Und wie würdest du sagen, sollte man da herangehen, wenn man merkt, man hat vielleicht noch ein bisschen Angst vor dem Thema oder diese ganze Einstellungssache wird einem gerade so ein bisschen wieder vor die Nase gehalten, weil man gehemmt ist zum Beispiel.
Ja, die wird auch mir tagtäglich vor die Nase gehalten, mein eigenes Money Mindset, absolut. Ich glaube, das wird man letzten Endes nie so ganz los, je nachdem, wie man auch groß geworden ist, in welchem sozialen Umfeld, was die Eltern für eine Einstellung zu Geld hatten. Ich glaube, das spielt alles eine riesengroße Rolle. Ich glaube, es bringt gar nichts, das theoretisch das Wissen zu haben, also analysieren zu können, mit Zahlen umzugehen, schön und gut. Wenn du nicht im richtigen Moment kaufst oder verkaufst, dann ist es völlig egal, was du für, in Anführungszeichen, geniale Investments gemacht hast. Ich habe ganz viele Frauen gesehen, die in ein bestimmtes Asset investiert haben. Das ist von, keine Ahnung, manche sind bei 3 Euro eingestiegen, das ist auf fast 300 Euro raufgegangen. Und die haben nicht verkauft. Und jetzt ist es wieder irgendwie um, keine Ahnung, 90% runtergegangen. Und die hatten schon irgendwie einen Kontostand, dass sie gesagt haben, was ist ja unglaublich, ist ja unfassbar. Haben aber nicht reagiert. Und dann bist du letzten Endes nicht ganz da, wo du angefangen hast, aber so ist es auch schwierig mit dem Vermögensaufbau in dem Bereich. Deswegen glaube ich, Money Mindset, also sich dazu ein Buch zu kaufen oder irgendwie ein Seminar zu machen, also auch wir fangen an, das anzubieten, weil wir erkannt haben, wie wichtig das ist. Ich sehe mich selber aber noch nicht in der Form als Fachfrau. Deswegen, ich glaube, es macht total Sinn, da wirklich mit Leuten zu reden, die verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert beispielsweise und uns da wirklich gut coachen können, dass wir unsere eigenen Barrieren überkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber das gilt nicht nur für Krypto, das gilt für Immobilieninvestments genauso, das gilt für Aktien, für ETFs, was auch immer.
Was ich vorhin gerade nochmal total spannend fand, als du meintest, dass es in der Kryptowelt und vielleicht auch in der zukünftigen neuen Finanzwelt die klassischen Mittelsmänner oder Mittelfrauen nicht mehr geben wird, wenn wir halt selber für unser Geld verantwortlich sind, wenn wir unser Konto und alles Vermögen hier zu Hause liegen haben. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, vielleicht auch so aus emotionaler und Verantwortungsperspektive, was das wirklich bedeuten könnte und wie sehr sich das verändern könnte?
Ja, die ursprüngliche Idee von Bitcoin, muss man zugeben, also Bitcoin war die erste Kryptowährung und mit der Bitcoin-Technologie ist diese Blockchain-Technologie erfunden worden damals. Das war 2009, das war im Prinzip gerade zu Hochzeiten der damaligen Finanzkrise. Und da ist auch steht auch in dem Bitcoin White Paper, also im Prinzip in diesem Unternehmensleitfaden oder in dieser Idee, die der Gründer von Bitcoin damals hatte, dass wir uns von den Mittelsmännern lösen müssen. Weil die Mittelsmänner, die im Finanzbereich de facto Banken sind oder Finanzinstitute im Allgemeinen, häufig ihre eigenen Ziele haben und nicht unbedingt die, im Zweifel genau die identischen sind zu unseren. Und wir einfach in der Geschichte der Finanzwelt gesehen haben, dass es auch immer wieder zu dem Missbrauch unseres Vertrauens als Anleger kommt. Dass wir unser Geld irgendwo hinlegen hoffen, dass die Bank das gut investiert. Die Bank investiert das, die Bank pokert vielleicht und spekuliert vielleicht sogar in High-Risk-Asset-Klassen und macht damit auch große Gewinne. Und ich bekomme davon nur einen kleinen Teil. Und wenn es aber wiederum schief geht, dann habe ich eine größere Verantwortung, das herauszubaden. Also dieser Vertrauensbruch, der ist letzten Endes der Ursprung gewesen, warum überhaupt Kryptowährungen gegründet worden sind. Und das ist eben ja die Idee, was ich eben gesagt habe, wenn ich dir jetzt Bitcoin schicken möchte, dann können wir das beide ohne den Mittelsmann oder die Mittelsfrau, wie auch immer man es nennen will. Das bedeutet aber auch, dass du oder ich unsere Zugänge zu Hause haben. Und die ursprüngliche Idee, genau, dass die ursprüngliche Idee von Banken früher, dass die Menschen gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier ein paar Goldtaler gespart und ich möchte die nicht unter meinem Kopfkissen liegen lassen, wenn ich tagsüber arbeiten gehe. Und wenn ich die bei meiner Frau lasse, dann ist die gefährdet, weil dann jemand kommen kann und sie einfach wegnehmen kann. Das ist die ursprüngliche Idee, warum Banken gegründet worden sind. Dass die Ersparnisse von den Menschen gut beschützt und behütet sind. Und diese Funktionalität haben wir eigentlich ja kaum noch, weil es nicht mehr um wirklich Bargeld geht oder nur noch in einem kleinen Bruchteil dieser Gesamttransaktionsvolumen. Aber letzten Endes geht es darum, wiederum, wenn wir es zu Hause liegen haben und wenn wir dann diesen Zugriff von zu Hause haben und nicht noch irgendwie bei einer größeren Überweisung unseren Banker anrufen müssten und sagen müssten, hier, Herr Müller, können Sie bitte jetzt 50.000 Euro überweisen, sondern wenn wir das selber alles mit ein paar Mausklicks von zu Hause aus können. Und das ist in unseren Breitengraden auch schon crazy und finde ich, ist auch scary irgendwie der Gedanke. Also das ist schon ein bisschen beängstigend. Es ist noch ein ganz anderes Thema in anderen Ländern, wo die Kriminalität viel höher ist. In Venezuela beispielsweise. Auf der einen Seite sehe ich gerade die Chance für diese Länder. Wenn du in einem Land lebst, wo das Finanzsystem korrupt ist, wo du dich nicht auf die Banken verlassen kannst, weil die letzten Endes alle irgendwie ein Sumpf oder wie auch immer man es nennen will, an Korruption ist, dann bist du natürlich besonders dankbar, wenn du die Möglichkeit hast, dich davon unabhängig zu machen. Gleichzeitig, wenn du in einem Land lebst, wo die Sicherheit nicht allzu hoch ist, ist es natürlich auch nochmal beängstigender, dass du mit deiner Altersvorsorge in der Hosentasche durch die Gegend läufst oder unterm Kopfkissen. Also das, wir werden da, glaube ich, oder wir stoßen da jetzt schon auf neue Situationen und auf neue Probleme. Das eine ist zwar irgendwo angegangen schon mal, das Problem, dass wir theoretisch eine Alternative haben zu Banken und zu Finanzsystemen, aber jetzt kommt das nächste Problem, das gelöst werden muss. Also es wird nicht langweilig.
Gibt es denn schon Lösungen dafür oder gibt es irgendwelche spannenden Ideen oder Gedanken, die in die Richtung gehen? Also ich kenne so diese Geschichten von Kryptomillionären von vor ein paar Jahren, die einfach nicht mehr an ihr Geld gekommen sind, weil sie den Schlüssel verloren haben und die jetzt auf irgendwelchen Müllhalden wohnen, um da diese eine Festplatte wiederzufinden. Wenn wir aber alle verantwortlich sein könnten für unser Geld, für unsere Altersvorsorge, ist das ja nochmal eine komplett neue Eigenverantwortung. Das ist ja eine komplett neue Herausforderung. Wie kann man das organisieren oder sicherstellen?
Total. Also es gibt tatsächlich Modelle an, in der Branche nennt man das eben Storage oder im Englischen nennt man das Storage. Wie kannst du die Assets aufbewahren im Großen und Ganzen? Da gibt es Modelle, da gibt es irgendwelche Safes, wo du hin kannst, wo keine Menschen mehr involviert sind, wo es wirklich nur noch mit dem Scan deiner Iris und Fingerabdruck und Pipapo, wo dann auch wirklich niemand anders an deinen Safe kommt. Das ist ja auch bei einem Bankschließfach im Moment noch anders, wenn da ein Bankmitarbeiter theoretisch böse Gedanken hat und mitbekommen hat, was in deinem Safe liegt, dann geht er dahin, macht sich ein Foto von deinen Passwörtern und könnte auch auf deine Assets zugreifen. Auch der Gedanke ist nicht super. Ich bin nicht paranoid, aber es ist einfach de facto eine Thematik. Es gibt unterschiedliche Modelle, was du tun kannst, wie du dich auch selber zu Hause absichern kannst, dass das jetzt nicht irgendwie, dass du das nicht auf einen Zettel schreibst und irgendwie, wenn dein Kaffee umkippt, du den Zettel nicht mehr lesen kannst und dein PIN weg ist oder wie auch immer dein Code. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Multisig, also Multisignature-Lösungen. Da hast du dann einen Code auf unterschiedliche Menschen verteilt, sodass die zum Beispiel auch im Falle deines Ablebens zusammenkommen müssen, jeder seinen Schnipsel von dem Code dahinlegt und dann wird gemeinsam überlegt, was jetzt mit den Assets gemacht wird. Beziehungsweise es wäre eben nicht möglich, dass man dir letzten Endes irgendwie auf die Pelle rückt und dir sagt, jetzt rück mir mal deinen Code raus, weil du sagen kannst, ja, ich kann dir meinen Teil geben, aber den anderen Teil musst du dir bei meiner besten Freundin und meiner Tante besorgen. Das sind Optionen, ist, glaube ich, auch noch nicht das optimale Modell. Also ich finde, da ist noch nichts bei, wo ich das Gefühl habe, so ja, das ist die Lösung. Aber deswegen ist der Markt so volatil, deswegen stehen wir immer noch am Anfang, deswegen ist auch immer noch der Kryptomarkt im Verhältnis zu anderen Assets natürlich winzig. Also Krypto hat immer noch, ist in Summe immer noch kleiner als der Wert von Apple zum Beispiel.
Ach krass, und, okay.
Ja, das sind alles Dimensionen. Klar, wir stehen immer noch am Anfang, es wird schon viel darüber berichtet. Es ist wahnsinnig viel passiert dafür, dass es im Prinzip eine ganz junge Geschichte immer noch ist. Aber es muss auch noch ganz viel passieren, damit es auch massentauglich wird.
Mhm. Du bist ja wirklich seit Jahren Kryptoinvestorin und auch so Botschafterin für diese Themen. Was sind denn die Aspekte, die dich immer noch so begeistern und die dich so an diese Zukunft glauben lassen? Und was haben jetzt so diese letzten Jahre emotional mit dir gemacht als Botschafterin und als Investorin in diese Welt?
Also als Investorin muss ich zugeben, es ist, wenn du da wirklich viel Zeit investierst und auch breiter streuen willst, in neuere, jüngere Projekte gehst, wo du wirklich genau überwachen musst und gucken musst, was da passiert, weil ansonsten einfach das Risiko zu hoch ist. Es ist eine wahnsinnig anstrengende Zeit gewesen. Also ich müsste mich mal vergleichen, es gibt ja von Barack Obama so Vorher-Nachher-Bilder. Ich bin mir sicher, dass mich die Zeit auch gezeichnet hat. Aber du musst es ja auch nicht, du musst ja nicht all in gehen, so wie ich es dann zeitweise gemacht habe, sondern das wirklich erstmal einen kleinen Zeh reinzuhalten und auszuprobieren, das ist, glaube ich, sowieso der beste Anfang. Das, was mich immer noch total begeistert, ist die Möglichkeit, dass wir alle die Möglichkeit haben, mitzumachen und unsere Zukunft zu gestalten. Dass es nichts mehr ist, wo wir irgendwie von den Zuschauerrängen zugucken und irgendwie beim Finanzsystem nur sagen können, okay, wie es läuft, finde ich doof und irgendwie ist es nicht richtig und es bevorzugt die Menschen, die ohnehin schon privilegiert sind und die, die irgendwie knapsen und die Schwierigkeiten haben und die finanziell nicht gut aufgestellt sind, bekommen eh keinen Dispo oder keinen Kredit. Diese Dinge waren für mich schon immer irgendwie eine ganz große Ungerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, bis ich Krypto entdeckt habe, gab es aber nie eine Möglichkeit oder nie eine Alternative. Und das, glaube ich, ist das, wo wir auch beim Thema Eigenverantwortung wieder sind. Wenn wir das glauben, was die Medien schreiben, wenn wir da einfach blindlings sagen, ja siehst du, das ist schon wieder ein Scam, ohne irgendwie mal hinter die Fassade zu gucken, ohne vielleicht zu gucken, wer hat diesen Artikel geschrieben und was mag dessen Intention sein? War der vielleicht jahrelang bei irgendeiner Bank angestellt und hat Angst, wenn jetzt alle irgendwie letzten Endes ohne Banken Finanztransaktionen machen können, dass das alte Finanzsystem dahin hinüber ist und dass ich einen neuen Job suchen muss oder neue, keine Ahnung was, Beziehungen. Das ist natürlich auch total scary für die alte Finanzwelt. Und ich glaube, daher kommt auch häufig diese negative Berichterstattung und diese große Kritik, die aber eben in vielen Fällen überhaupt nicht fundiert ist und auch nicht richtig ist. Und ich glaube, da haben wir alle eben, können wir einen Beitrag zu leisten, indem wir einfach offen uns mit neuen Themen und mit neuen innovativen Möglichkeiten auseinandersetzen. Und das ist echt das, was ich auch in unserer Community sehe, was ganz viel mit den Frauen macht, so früh bei so einer Entwicklung, bei so einem Movement irgendwie dabei zu sein.
Ja, voll. Ich glaube aber trotzdem, dass diese neue Welt Regeln und Gesetze braucht. Vielleicht auch, damit sowas wie mit Sam Bankman-Fried nicht nochmal passiert. Auch wenn das eher ein Beispiel aus der alten Finanzwelt ist, das sich da einfach wiederholt hat. Was forderst du von Wirtschaft und Politik, vielleicht auch in Bezug auf Deutschland als Standort für Krypto?
Ich glaube auch absolut, dass wir Regulierung brauchen, dass wir Gesetze brauchen, dass wir ganz klare Ansagen brauchen. Also es gibt ja die Krypto-Enthusiasten, die wirklich sagen, das wird das neue Finanzsystem, das alte Finanzsystem wird zerstört und keine Ahnung was. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Wir brauchen das. Wir brauchen auch den Mittelsmann und die Mittelsfrau. Aber ich glaube, dass wir in der Politik, dass wir die Jobs in der Politik, in der Regierung attraktiv gestalten müssen, sodass auch junge Menschen, und die Kryptobranche ist extrem jung, also ich bin jetzt Ende 30, also ich bin ein Dinosaurier. Wenn ich auf Konferenzen gehe, dann habe ich so das Gefühl, um Gottes Willen, ich fühle mich wie auf einer, keine Ahnung was, Uni-Party und ich bin irgendwie die Mutti. Also die Branche ist ganz, ganz jung. Wir haben ganz viel mit Anfang 20-Jährigen zu tun. Für die sind natürlich die alten Mühlen der Regierung, der Politik überhaupt nicht interessant beruflich. In der Kryptobranche passiert so viel, das ist so hip, das ist so aufregend und dynamisch und spannend. Wir müssen in den Regierungen Menschen haben, die sich wirklich damit auskennen. Und ich glaube auch wirklich junge Menschen, die Konsequenzen von dem, was heute passiert, noch tragen. Weil wenn wir nur
voll wichtig,
alte, ja, ältere Menschen in der Politik haben, die in absehbarer Zeit in Rente gehen und who knows, werden hoffentlich alle uralt und bleiben lange gesund, aber vielleicht sind die auch schon in 10 Jahren teilweise gar nicht mehr da. Und unsere Generation und auch noch die jüngere Generation, die haben mit den Konsequenzen zu leben. Und ich glaube, da sieht man einfach, was triffst du heute für Entscheidungen, wenn du in 40 Jahren noch mit den Konsequenzen leben musst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir in den Regierungen das Wissen, das Know-how brauchen, junge Menschen da haben müssen, denen es wirklich wichtig ist. Ich will nicht unseren Politikern unterstellen, dass es nicht wichtig ist, aber die sind auch, glaube ich, teilweise völlig überfordert. Und um da klare Gesetze rauszubringen und Regeln und irgendwo, ja, so ein Geländer, an dem auch jeder weiß, okay, wenn ich jetzt das investiere, muss ich die und die Steuern zahlen. Klar, wir haben ein Framework, das ist jetzt schon irgendwo klar, aber es gibt immer wieder so viel neue Entwicklungen, dass, wenn ich mit unserem Steuerberater spreche, der sagt, ich habe keine Ahnung, dazu gibt's noch nicht wirklich was. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass das einfach klar ist, dass das den Menschen auch die Angst nimmt, sich damit auseinanderzusetzen und klar ist, okay, wenn du das machst, dann musst du die und die Steuern zahlen oder dann hat das diese und jene Implikationen. Aber das ist eine große Herausforderung, weil Krypto eben nicht national ist. Wenn du jetzt Bitcoin kaufst, kaufst du das nicht bei irgendwem regional bei deiner Hausbank in, keine Ahnung, Buxtehude, sondern von irgendwem auf der Welt. Und das ist eine große Herausforderung regulatorisch.
Genauso wie bei allen Klima- und Umweltthemen, ne? Also wenn heute Menschen die Gesetze machen, die im Zweifelsfall die Klimakrise und die 1,5 oder 2,5 Grad Erwärmung überhaupt nicht mehr miterleben, klar denken die da anders drüber. Ich habe lustigerweise in meinem Kommunikationswissensstudium mal das Rieblische Gesetz gelernt. Das ist auf Medien bezogen und sagt, dass kein Medium jemals ein anderes ersetzen wird, sondern dass es immer eine Parallelfunktion geben wird. Das war zum Beispiel, keine Ahnung, als das Fernsehen aufgekommen ist oder als das Radio aufgekommen ist. Am Anfang ist ja immer der totale Hype da. Oh mein Gott, jetzt gibt es dieses eine Medium, das endlich alle erreicht, das endlich alle nutzen können. Das wird einen totalen Demokratisierungseffekt haben. Und dann kehrt so ein bisschen die Realität ein und alle sagen, ach nee, man hört gar nicht auf, das alte System oder die alten Medien zu nutzen. Das braucht es auch einfach irgendwie parallel, aber es ergänzt einfach die Welt komplett. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, was du mit altem Finanzsystem und neuem Finanzsystem sagst. Es geht gar nicht darum, eine Sache auszumerzen oder zu beenden. Es geht einfach darum, eine neue Form zu finden. Und das kann ja auch, was weiß ich, jetzt Banken und Blockchain beinhalten. Es kann aber auch noch ganz neue Themen beinhalten, die in 10 oder 15 Jahren aufkommen, über Technologien, von denen wir einfach noch überhaupt nichts wissen. Und da ist es voll, wie du sagst, wichtig, dass man diese Offenheit dafür behält und sich da weiterhin informiert. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen, was du machst als Unternehmerin. Du hilfst Frauen, einen Zugang zu finden zu dieser Welt und empowerst sie oder befähigst sie, dass sie halt eben eigene Entscheidungen da treffen können. Wie siehst du denn gerade die Situation, dass klar, irgendwie die Skepsis ist höher, es starten auf jeden Fall weniger Menschen ein Investment in die Branche. Wie glaubst du, wie kann man das wieder umdrehen? Also was fehlt jetzt so, dass das Vertrauen oder das Interesse erstmal wieder zurückkommt?
Ja, oh, das ist schwierig. Ich glaube, dass das, dass wir seit 2, 3 Jahren das erste Mal jetzt in einer Phase sind mit der Kryptowelt, wo wirklich die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen Einfluss haben auf Kryptokurse, auf unser Kaufverhalten. Vorher war das so eine winzige Blase, da hat das letzten Endes noch nicht so viele Implikationen gehabt, was gerade passiert. Wir haben aber ganz deutlich gesehen, als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, die Corona-Situation, die Angst vor der Inflation und all diese Dinge aus den letzten Jahren, die haben ganz deutliche Spuren hinterlassen, auch im Kryptomarkt. Und das ist, glaube ich, so was Gesamtgesellschaftliches. Wenn die Menschen Angst haben und verunsichert sind, was wir gerade sind, wir haben alle immer noch irgendwo auch an den Spätfolgen von Corona, von Covid irgendwie zu knapsen, die einen mehr, die anderen weniger, aber die Tatsache, dass, also die Welt hat sich verändert seitdem. Und für uns gerade in Europa, in Deutschland, die Ukraine ist wahnsinnig nah, wir haben vielleicht sogar Freunde dort oder wir haben Menschen geholfen, die von dort geflohen sind im letzten Jahr. Das alles macht natürlich was mit unserer Psyche und das alles bringt uns nicht dahin, dass wir sagen, oh ja, cool, ich fange jetzt an, was zu lernen, was total abgefahren ist und was irgendwie, wo alle sagen, dass das crazy ist und dass das vielleicht sogar ein bisschen irgendwie gefährlich ist oder risikoreich zumindest. Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen, ja, ist vielleicht übertrieben, aber fast so ein bisschen heilen müssen von dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Am schönsten wäre es natürlich, wenn der Krieg einfach aufhört und wir wissen, dass da es wieder bergauf gehen kann, auch wenn der Aufbau unfassbar lange dauern wird, aber dass wir zumindest diese Situation irgendwo, dass es da wieder eine Verbesserung gibt. Und ich glaube nicht, dass der Kryptomarkt da losgelöst von ist. Also ich glaube nicht, dass es was gibt, was wir jetzt tun können, was das alles verändern würde. Ich wünsche mir, dass die Menschen diese Verbindung hinkriegen, dass wir, wenn wir sehen, okay, die Bankenkrise ist wieder da, wir haben wieder neue Ausmaße an Banken werden von Regierungen gerettet mit dem Geld von uns Steuerzahlern, dass die Leute da einfach wieder sagen, ach, da war doch was, da gibt's doch dieses Bitcoin oder diese Kryptowährung, da gibt's doch eine Alternative. Vielleicht ist es doch gar nicht so doof und ich gucke mir das mal an. Das wäre natürlich schön. Ich glaube nicht, dass das im großen Stil gerade passiert. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es irgendwo Apps oder dass es Anwendungen gibt von der Blockchain-Technologie, die so durchschlagen, wie zum Beispiel Pokémon Go oder ChatGPT jetzt, dass es auf einmal in aller Munde ist. Und ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, ChatGPT das doch mal. Also es ist schon Verb geworden innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Wochen gefühlt, ja. Also diese Dinge, ich glaube, dass das ganz viel machen kann. Wenn da auf einmal was kommt, was wir alle benutzen, vielleicht sogar irgendwas Spielerisches Richtung Gamification, wo wir sagen, ja, es macht ja total Spaß und es ist ja total witzig, dass das mit dieser Technologie möglich ist. Ich glaube, das kann einen großen Entwicklungsschub geben dahin, dass wir diese Mass Adoption, also dass die Massen wirklich auf Krypto aufmerksam werden. Teilweise werden wir noch nicht mal wissen oder uns dessen bewusst sein, dass das auf der Blockchain-Technologie aufbaut, was wir da gerade machen. Also es ist, ich werde das natürlich ganz häufig gefragt oder wir auch im Team, was wird passieren, was glaubst du ist die Entwicklung? Ich glaube, die Dinge, die wirklich Sinn machen für uns Menschen, werden sich durchsetzen. Und diese Alternative macht Sinn für uns. Für den einen mehr, für den anderen weniger, in jeder Form oder Ausführung. Und ich glaube, das wird letzten Endes, das braucht noch eine ganze Weile, das glaube ich auch. Aber das, was letzten Endes für uns am besten ist, wird auch Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, klingt auf jeden Fall total spannend. Ich glaube total, dass du recht hast, dass man die Kapazitäten dafür haben muss, sich auf was Neues einzulassen. Und es muss auch so ein bisschen nutzerinnenfreundlicher werden. Es muss die Anwendungsfälle geben, die komplett selbstverständlich sind, die solche Gamechanger sind, dass man sagt, ja, natürlich nutze ich das. Das ist ja auf jeden Fall viel besser. Das erleichtert meinen Alltag. Bis dahin hilfst du uns, Krypto zu verstehen mit deinem Unternehmen. Und wenn ihr euch jetzt auch noch mit Money Mindset und mit der Psychologie dahinter beschäftigt, boah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bin ich mega gespannt, was ihr da erarbeitet. Ich danke dir für das Interview und ich danke dir für deine Zeit, Elisa.
Vielen Dank, es war sehr schön.
Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.